D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katrin Ohlendorf. Ihr kennt das vielleicht, man kommt aus einem Vorstellungsgespräch raus und ist sich total unsicher, wie man da gerade angekommen ist und ob man die Leute mit seinen Gehaltsvorstellungen eher abgeschreckt oder sich vielleicht doch unter Wert verkauft hat. Ja, ist gar nicht so einfach, aber man kann es sich etwas einfacher machen, wenn man ein bisschen was über Psychologie weiß. Es gibt nämlich ganz typische Denk- und Gefühlsmuster, denen kann sich kaum jemand entziehen. Und umgekehrt hilft es auch, die zu kennen, um sich selbst vor typischen Denkfehlern zu schützen. Ein paar solcher Muster stellt uns jetzt gleich die Psychologin Nicole Torjus vor. Sind Laien die besseren Psychologen? So heißt ihr Vortrag, den wir heute im Hörsaal haben. Gehalten hat sie den im Juni 2013 im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften Berlin-Potsdam. Bei dieser jährlichen Veranstaltung, da präsentieren Wissenschaftler in hunderten Vorträgen und Aktionen der Öffentlichkeit ihre Arbeit. Und so auch die GOBS, die German Open Business School, Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung in Berlin. Dort arbeitet die Diplompsychologin nämlich, unter anderem, als Dozentin. Ihr Vortrag, der richtet sich eher an Laien, die mit dem Fach Psychologie noch nicht so viel anfangen können, und illustriert, warum uns unser Verstand Streiche spielt und wie Alltagswissen und wissenschaftliche Psychologie zusammenhängen. Warum wir also die Psychologie brauchen.
Guten Abend. Mein Name ist Nicole Torjus. Ich bin Diplompsychologin und ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Vortrag Alltagspsychologie und wissenschaftliche Psychologie. Und bevor ich Ihnen etwas darüber erzähle, ob Laien tatsächlich die besseren Psychologen sind, beziehungsweise wie die beiden Themen denn zusammenhängen, würde ich Sie bitten, mit mir auf eine kleine Reise zu gehen. Vertrauen Sie mir, gehen Sie mit mir auf eine Reise und schließen Sie Ihre Augen. Atmen Sie tief ein, in den Bauch hinein und atmen Sie tief durch die Nase wieder aus. Stellen Sie sich dabei Ihren Lieblingssee vor und stellen Sie sich vor, wie Sie morgen bei diesem wunderbaren Wetter das kühle Nass genießen werden.
So, lasst ruhig die Augen zu und stellt euch jetzt vor, was ich erstmal erkläre, damit ihr, die ihr eben bei diesem kleinen Experiment nicht dabei wart, das auch verstehen könnt. Als Nicole Torjus ihren Vortrag begonnen hat, da hatte sie einen langen Rock an und darüber eine luftige Wolljacke, ziemlich lang und grau, die Haare zum Pferdeschwanz gebunden und eine Brille auf. Und wenn die Zuhörer die Augen jetzt wieder aufmachen, dann hat sie plötzlich die Haare offen, keine Brille mehr, trägt Jeans und Jackett. Mit dem ersten Outfit, da hat sie versucht, einen Psychologinnen-Klischee zu bedienen und mit dem zweiten, da zeigt sie sich jetzt, wie sie tatsächlich ist.
Jetzt dürfen Sie die Augen wieder öffnen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole Torjus, ich bin Diplompsychologin. Willkommen bei meinem Vortrag zur Alltagspsychologie und wissenschaftliche Psychologie, in dem es darum gehen soll, wie hängen die beiden denn eigentlich zusammen. Und was ich gerade versucht habe, vielleicht hat es ja auch funktioniert, ich habe gerade versucht, so ein bisschen ihre Schubladen zu bedienen, weil die haben wir alle. Das ist ein ganz normaler menschlicher Prozess. Denkfehler kann man es nicht nennen. Ein Mechanismus, den wir uns erworben haben in vielen, vielen Millionen Jahren, der uns das Leben nämlich vereinfacht hat. Ganz einfach, wir grenzen uns immer von Gruppen ab. Ich gehöre zu meiner Gruppe und du gehörst zu der anderen Gruppe. Und jetzt muss ich kurz gucken, bist du eine Gefahr für mich oder nicht? Solche Urteile werden innerhalb von Sekunden, in Bruchteil von Sekunden gefällt. Solche Urteile können sehr sinnvoll sein. In so einer Situation würde ich Ihnen anbieten, jedenfalls wenn Sie nicht zu dieser Gruppe gehören, doch tatsächlich so schnell wie möglich die Beine in die Hand zu nehmen und nicht unbedingt abzuwarten, zu denken, vielleicht hat er ja doch einen Mutter- oder Vaterkomplex. Wenn ich vielleicht ganz nett mit ihm rede, dann tut er ja mir vielleicht nichts. Tatsächlich ist es also eine Situation oder häufig eine Situation, wo wir uns also auf unsere Schemata, die übrigens fest in uns verankert sind, verlassen können und wo es sinnvoll ist, auf die zu hören. Das Problem ist, dass das aber nicht immer zuverlässig ist. Gerade in unserer Umwelt und gerade in so einer Stadt wie Berlin, in der wir wohnen, die sehr multikulturell ist, sind die nicht immer zuverlässig, unsere Urteile, weil unsere Urteile mit Fehlern behaftet sind, mit Verzerrungen behaftet sind, weil ich vielleicht nur eine einzige Person kennengelernt habe von einer bestimmten Gruppe und mir daraus ein Urteil gebildet habe. Das kann stimmen, es kann aber auch sein, dass ich eben eine völlige Verzerrung kennengelernt habe. Was heißt das? Das heißt also, dass es genug Situationen im Alltag gibt, wo Sie sich überlegen sollten, ob Sie denn gerade wirklich die richtige Entscheidung treffen. Das ist okay. Das gehört zu uns Menschen dazu, weil sonst könnten wir diese Welt nicht bewältigen. Das würde nicht funktionieren. Im Moment prallen ungefähr, wenn wir meine Stimme ausblenden, 56 Millionen Eindrücke auf Sie ein. Wie Sie sitzen, der Druck in Ihrem Rücken, der Raum ist warm, das Geräusch des Beamers, das Geräusch der Straße, irgendwelche anderen Geräusche im Hintergrund. Das heißt, wir müssen vereinfachen, so schnell wie es geht und dabei so präzise wie möglich. Aber wenn wir solche Mechanismen kennen, können wir sie halt eben möglicherweise ausblenden, stoppen und anders und besser entscheiden. Und damit Sie verstehen nochmal, was ich damit meine, habe ich Ihnen jemanden virtuell mitgebracht. Und zwar die Anna. Anna steht jetzt nicht da. Anna müssen Sie sich jetzt einfach vorstellen. Anna ist 25 Jahre alt, hat erfolgreich Psychologie absolviert. Hat schon den ersten, also war in einem der ersten Bachelorstudiengänge, hat jetzt den Master in Psychologie gemacht. Hat dann auch schon festgestellt, da kann man viel machen. Ich möchte in die Arbeits- und Organisationspsychologie. Aber Arbeitsorganisationspsychologie ist auch wieder so groß. Wo möchte ich denn genau hin? Ich möchte ins Human Resource Management einer großen Firma. Das ist das, was mir Spaß machen würde. Ich würde gerne Trainings entwickeln, ich würde gerne Trainingsmaßnahmen gestalten. Ich würde gerne genau diese Maßnahmen implementieren, also in der Firma verankern, einrichten und prüfen, ob die denn tatsächlich so wirken, wie ich es mir denn vorgestellt habe, um zum Beispiel die Arbeitswelt besser zu gestalten. Was ist also jetzt, also wir haben eine Absolventin, wir wissen, wohin sie will, was macht sie? Bewerbungen schreiben. Das machen wir alle. Jetzt haben wir aber Anna als Psychologiestudentin. Das heißt, wenn sie gut aufgepasst hat in ihrem Studium, gestaltet sie, nutzt sie ein paar Effekte, die sie halt auch kennengelernt hat. Der erste, Anna ist nicht wirklich unattraktiv. Das heißt, in Deutschland dürfen wir das, da dürfen wir uns mit Fotos bewerben. Sie macht ein besonders schönes Foto von sich. Eins, in dem sie seriös aussieht, glaubwürdig und vertrauenswürdig aussieht. Und wie gesagt, es ist nicht abzustreiten. Anna ist sympathisch und attraktiv. Dass sie in ihrer Freizeit eher so aussieht, das wird sie dem Personalchef natürlich nicht unbedingt zeigen. Aber auf was setzt Anna? Anna setzt auf den Halo-Effekt. Und der Halo-Effekt, der besagt, dass ein einziges Merkmal bei einer Person eine komplette Person und alle anderen Merkmale überstrahlt. Übersetzt heißt das, am besten haben wir das untersucht bei Schönheit, Menschen, die schön sind und die wir als schön beurteilen, die nehmen wir als freundlicher wahr, die sind intelligenter, die sind hilfsbereiter und kompetenter. Übrigens sind sie auch ehrlicher, was man nämlich auch gemacht hat. Man hat Probanden Fotos von Personen vorgelegt. Die einen sind halt vorher als attraktiv eingestuft worden, die anderen sind vorher als weniger attraktiv eingestuft worden. Dann hat man Probanden diese Fotos vorgelegt und hat ihnen erzählt, dass die gerade eben eine Straftat begangen hätten. Und hat sie dann gebeten, das Strafmaß festzusetzen. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer doch tatsächlich die schlimmere Strafe aufgebrummt bekommen hat. Die, die weniger attraktiv sind. Und das ist ein Mechanismus, der ist einfach, der funktioniert. Und wenn wir uns nicht darüber Gedanken machen, dann funktioniert der fröhlich weiter. Das heißt also, jemand, der attraktiv ist, der tut mir nichts Böses. Das hat der nicht mit Absicht gemacht. Das Mädchen da, das kleine Dreijährige mit dem blonden Löckchen und den blauen Augen, was gerade den Stein geschmissen hat, das war bestimmt ein Versehen. Es ist doof, dass der Junge jetzt im Krankenhaus ist, aber das macht die bestimmt nicht wieder. Das ist tatsächlich auch eine Studie, die man gemacht hat. Das kleine Mädchen, das war natürlich völlig unschuldig, die kann überhaupt nichts dafür. Halo-Effekt. Ach ja, noch etwas. Beim Halo-Effekt ist es auch so, es ist nicht nur Attraktivität. Manchmal reichen auch ganz einfache Sachen. Übrigens, wenn Sie sich selber nicht unbedingt als den Attraktivsten oder die Attraktivste beurteilen, es reicht auch, wenn Sie lächeln. Das ist ein ganz kurzes Merkmal, ein kurzes Lächeln reicht schon, dass sozusagen Sie automatisch als intelligenter wahrgenommen werden, als kompetenter wahrgenommen werden und auch als unschuldiger wahrgenommen werden, vor allen Dingen unschuldig. Und noch etwas, bitte, bitte nennen Sie Ihr Kind nicht Kevin oder Chantal. Wenn Ihr Kind Kevin oder Chantal heißt, dann werden Sie leider damit leben müssen, wenn Sie unreflektierte Lehrer haben, dass Ihr Kind mit schlechten Schulnoten nach Hause kommt, weil der Lehrer allein aufgrund des Namens annimmt, dass Ihr Kind von einem sozial schwächeren Hintergrund kommt, natürlich wenig Intelligenz hat und zu Hause auch sonst nichts macht, außer Essen und Fernsehen gucken und Computerspiele spielen. Anna hat sich bis jetzt wacker geschlagen in unserem Vorstellungsgespräch, also sie ist eingeladen worden, sie hat sich vorgestellt. Jetzt geht's an die harte Frage. Wie viel wollen Sie verdienen? Anna weiß aber noch was. Sie hat eine ganz tolle Idee. Hat ja schließlich Psychologie studiert und viel gelesen. Und die schlägt ihrem zukünftigen Chef vor, ich möchte zukünftig in Cent bezahlt werden. Am ersten Tag nur 1 Cent, am zweiten Tag nur 2 Cent, am dritten Tag dann 4 Cent und so fort. Ich möchte immer die doppelte Menge des Vortages bekommen, bis zum Ende des Monats. Was glauben Sie denn, verdient Anna durchschnittlich am letzten Tag des Monats, wenn der Monat 30 Tage hat? Einfach eine Schätzung. Das heißt, wir haben hier Leute, die gut in Mathe sind und gut aufgepasst haben. Informatiker, genau. Genau das ist der Fakt. Also wenn ich Sie fragen würde, wenn Sie sich nämlich mit dem Thema nicht beschäftigen, hat Anna gut verhandelt, dann würden Sie sagen, sie spinnt doch, die Anna. Was macht die denn da? Tatsächlich ist es aber so, am ersten Tag verdient sie 1 Cent, am fünften Tag 16 Cent. Am 15. Tag sind wir schon bei 16.384 Cent, aber am 30. Tag sind wir bei 536.870.912 Cent. Das bedeutet, wenn ich 870.912 Cent hinten runterschmeiße, sind es immer noch 5,36 Millionen am letzten Tag plus zusätzlich die Millionen, die sie 3 Tage vorher verdient hat. Ich würde mal sagen, gut verhandelt. Der Punkt ist, wir kennen exponentielles Wachstum nicht. Das passt nicht mit uns zusammen. Das ist nicht das, was wir tatsächlich beobachten können. Es gibt einen Teil in unserem Leben, da wachsen wir selber exponentiell. Das ist nämlich, wenn sich die Eizelle teilt. Die teilt sich das erste Mal, dann haben wir 2 Zellen, 4 Zellen, 8 Zellen, 16 Zellen und so fort. Da können wir uns nur dummerweise nicht dran erinnern. Und ansonsten können wir das auch schlecht beobachten. Was wir aber sehen, ist geradliniges Wachstum. Wir sehen, dass der Baum in einem guten Jahr wächst er vielleicht 1 Zentimeter, 1/2 Zentimeter, je nachdem, was für einen Baum ich habe. Das heißt also, durchschnittlich wächst er vielleicht 5 bis 6 Meter, so über 50 bis 60 Jahre. Das ist ein Wachstum, das können wir sehen. Aber exponentielles Wachstum, das ist schwierig für uns zu erfassen. Und selbst wenn wir wissen, was exponentielles Wachstum ist, also schon mal gehört haben, können wir ganz schlechte Schätzungen abgeben, weil wir einfach kein Gefühl dafür haben. Das heißt, wenn Sie nicht eben gerade Informatiker sind und sich wirklich gut damit beschäftigen, nehmen Sie einen Taschenrechner zur Hilfe. Das andere bedeutet, dass nämlich mit uns auch so gearbeitet wird, wenn wir Prozentzahlen um den Kopf geschossen bekommen. Die können wir nämlich nicht so gut verarbeiten. Was ist, wenn ich Ihnen sage, die Zahl ist übrigens deutlich nach unten korrigiert, dass in Berlin die Haus- und die Wohnungseinbrüche um 10% gestiegen sind im letzten Jahr und dass die Wachstumsrate auch so bleiben wird, 10% mehr Hauseinbrüche pro Jahr. Das ist übrigens drunter, wir sind glaube ich so bei 25% oder 26% im Moment. Das bedeutet übersetzt, wir haben im Jahre 2011 11.006 Wohnungseinbrüche gehabt. Wenn ich das jetzt nämlich mal richtig nehme, dann habe ich eine Wachstumsrate. Das würde bedeuten, dass ich in 7 Jahren doppelt so viele Wohnungs- und Hauseinbrüche habe. Das heißt aber auch, wenn wir nämlich die Zahl 25 nehmen, da sind wir bei mehr als doppelt so viel. Und zwar doppelt so viel nicht in 7 Jahren, sondern in deutlich weniger Jahren. Ich glaube in 2,5 bei 20%. Jetzt ist die Anna aber, die hat einen guten Witz gemacht, der Personalchef kannte das leider. Hat schon mal in die eine Richtung funktioniert. Sie hat nämlich eine ziemlich hohe Zahl gesetzt. Sie hat ihm dann noch verraten, was sie am letzten Tag bekommen würde. Dann kommt halt die Frage, na, was wollen Sie denn jetzt wirklich? Und die anderen denkt sich, du bist zwar schlau, aber so schlau wie ich bist du noch lange nicht. Und setzt einen Anker. Das nennen wir Anker-Effekt, Anker-Heuristik. Ich habe gehört, das Einstiegsgehalt liegt so deutschlandweit für Absolventen in dem Bereich so um die 5.000 Euro im Monat. Keine Sorge. Das ist schon okay, wenn ich es nicht kriege. Aber so in die Richtung sollte das schon gehen. Was Anna jetzt gemacht hat, sie hat einen Anker gesetzt. Anker können völlig willkürlich sein. Das würde schon reichen, wenn ich hier einen Button habe, auf dem 96 steht. Sie würden mir alles schon für mehr abkaufen, als wenn ich hier nur 1 stehen hätte. Das hat man nämlich untersucht. Man hat Studenten gebeten, die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufzuschreiben und hat die dann in 2 Gruppen eingeteilt. Die einen hatten eine niedrige Ziffer, die anderen hatten eine hohe Ziffer. Und dann kam der Versuchsleiter und hat sie gebeten, zu beurteilen, wie viel sie denn ausgeben würden für die Flasche Wein, die er in der Hand hat und die er ihm vorher kredenzt hat. Ja, die einen haben gesagt, ich würde dafür ungefähr $5 ausgeben, höchstens $10. Das waren welche? Die mit der niedrigen Zahl. Die, die eine hohe Zahl hatten, waren bereit, durchschnittlich $25 bis $27 für die gleiche Flasche Wein zu zahlen. Einfach nur, weil irgendeine Zahl in den Raum gesetzt wurde. Und das ist ein Effekt, der funktioniert schlicht und einfach. Da können wir uns nicht gegen wehren, wenn wir uns nicht dessen bewusst machen. Übrigens traurigerweise nicht nur für Laien, auch Spezialisten unterliegen genau diesem Irrtum. Man hat das Gleiche nämlich mit Richtern gemacht. Richter, die seit 15 Jahren in ihrem Beruf sind, denen hat man gefakte Fälle vorgelegt, also jedem Richter den gleichen. Ich glaube, das ging, es war eine hohe Straftat, sowas wie Vergewaltigung. Und dann haben sie einen Studenten bekommen, der hat ihnen gesagt, der war eigentlich irgendwas anderes. Interessanterweise übrigens Informatikstudent, der eigentlich von Jura keine Ahnung hatte. Und so, die haben dann halt eben Anker gesetzt. Und sie werden es nicht glauben, genau dieser Anker, obwohl die also wirklich gar keine Ahnung hatten und auch der Richter wusste, dass die ja eigentlich keine Ahnung haben. Die Urteile von den Richtern sind in Abhängigkeit von den Ankern ausgefallen. Die, die einen hohen Ankergesetz bekommen haben, haben ein höheres Strafmaß verhängt als diejenigen, die einen niedrigen Ankergesetz bekommen. Die haben ein niedriges Strafmaß gesetzt. Also ein Effekt, der funktioniert. Das hat man auch mit Besuchern in einem Exploratorium gemacht. Die hat man dann gefragt, wie viel sie bereit wären, für Seevögel auszugeben, die in einer Ölpest sozusagen feststecken, also um denen helfen zu können. Und die eine hat man gefragt, wären sie bereit, durchschnittlich $5 zu geben? Und die Versuchsgruppe hat dann gesagt, eigentlich sind wir bereit, $20 zu geben. Bei anderen hat man dann einen recht utopischen Anker gesetzt. Naja, wären sie dann auch bereit, $400 zu spenden? Würde man denken, $400, schon eine ganze Menge. Die waren tatsächlich bereit, $143 durchschnittlich zu spenden. Das bedeutet, wir haben hier einen Unterschied von $120, also $123, um genau zu sein. Einfach nur, weil ein Anker gesetzt wurde. Das bedeutet auch, wenn Sie in eine Verhandlung gehen, Sie sollten die Person sein, die die erste Zahl nennt. Egal in welcher Verhandlung, sind Sie die Person, die nicht die erste Zahl nennt. Der Anker sitzt da, der hat sich auch bei demjenigen im Kopf verankert. Das bedeutet, in einer normalen Verhandlung sollten Sie versuchen, die Person zu sein, die zuerst eine Zahl nennt. In Ihrem Interesse natürlich, wenn Sie etwas günstig kaufen wollen, besonders weit unten. Derjenige wird glücklich sein, dass er mehr Geld bekommen hat, aber er kriegt noch lange nicht so viel, wie er eigentlich haben wollte. Es sei denn, er ist sehr stur. Jetzt ist es so, Anna hat sich bisher super wacker geschlagen. Ganz tolles Interview, alles ganz toll gelaufen. Das merkt sie auch, sie ist sehr kompetent rübergekommen, sehr sympathisch rübergekommen. Eigentlich läuft es schon fast zu gut. Und da hat Anna, Mensch, da war doch was, ich habe da mal was gelesen, ich habe mir extra vorher ein Glas Wasser geben lassen und mit einmal passiert ihr ein Missgeschick, wir werden es nicht glauben, sie schmeißt das Glas Wasser um. Was hat sie gemacht? Der Pratfall-Effekt. Das bedeutet, dann hat man 1966 das erste Mal beobachtet, Personen, die wir als kompetent wahrnehmen, wenn dem plötzlich ein kleines Missgeschick passiert, dann sind die menschlicher und viel sympathischer als vorher. Och Mensch, die Anna ist aber nett. Och, so eine Nette. Ach Mensch, und dann passieren nur noch so kleine Fehler. Ein kleiner Kaffeefleck hätte wahrscheinlich auch gereicht auf der Weste, aber so gehen wir nicht gerne Bewerbungsgespräche. Das ist übrigens etwas, was nochmal ganz neu reingekommen ist. Man hat es dann ähnlich gemacht. Das nennt sich jetzt der Schönheitsfehler-Effekt, weil Pratfall hier heißt eigentlich Reinfall. Man hat es nochmal neu, das muss nochmal sozusagen mehrfach untersucht werden. Man hat das auch mit einem Schokoriegel gemacht. Man hat Personen gebeten, also gefragt, ob sie einen Schokoriegel nehmen wollen. Und wenn der Schokoriegel defekt war, durchgebrochen war und die Leute auch noch unter Stress standen, weil sie gerade in die Klausur wollen, dann haben sie eigentlich durchschnittlich den Schokoriegel gekauft, übrigens für mehr als normalerweise. Das ist der Pratfall- oder der Schönheitsfehler-Effekt.
Im Hörsaal bekommen wir heute einen kleinen Einblick in die Psychologie. Die Diplompsychologin Nicole Torjus erklärt uns nämlich anhand von Beispielen, warum unsere Alltagspsychologie uns manchmal auf falsche Fährten lockt. Und zwar will sie uns demonstrieren, wofür wir wissenschaftliche Psychologie brauchen. Und ganz nebenbei fallen dabei auch noch ganz brauchbare Tipps ab, wie wir typische Denkmuster, um nicht zu sagen Denkfehler, an uns erkennen können.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Anna ist immer noch in ihrem Bewerbungsgespräch. Was der Personalleiter nicht weiß, der sie einstellt, ist, Anna gehört eigentlich zur Generation Y. Also wenn wir uns an das Bild erinnern, wie sie eigentlich in der Freizeit aussieht. Anna findet, dass sie angemessen bezahlt werden muss, aber das muss nicht das super Top-Gehalt sein. Was ihr eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist, dass sie mehr Freizeit bekommt. Nämlich mehr Urlaub, als normalerweise gesetzlich verankert wird, weil Anna hat noch große Pläne. Sie möchte zwar Karriere machen, aber sie möchte auch die Welt kennenlernen. Sie möchte noch nach Australien, nach Neuseeland, nach Kanada, nach Chile, nach Brasilien reisen. Und das kostet eben alles Zeit. Dafür braucht man Sonderurlaub. Was Anna macht, weil sie kennt die Reziprozitätsregel. Anna sagt in einer harten Verhandlung, okay, ich stimme einem Einstiegsgehalt von 4.000 Euro zu. Das liegt zwar deutlich unter dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber okay, ich komme Ihnen entgegen. Was Anna damit gemacht hat, sie hat einen Vertrauensvorschuss gegeben. Und das halten wir schlecht aus. Wenn uns jemand etwas schenkt, sind wir immer motiviert, wieder etwas zurückzugeben. Also sagt Anna, aber ich brauche dringend jedes Jahr ein paar Tage Sonderurlaub, damit ich meine Träume und meine Reisen und meine Wünsche erfüllen kann. Das sagt sie vielleicht nicht. Vielleicht sagt sie, ich will bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen besuchen. Es wäre vielleicht schlauer zu sagen, ich möchte nach Brasilien fahren. Aber ich brauche Sonderurlaub. Das ist ein Effekt, den man auch immer wieder beobachtet hat, der auch gerne im Marketing benutzt wird. Wenn Sie zum Beispiel Samstag dann, wenn Sie Zeit haben zum Einkaufen, in den Supermarkt Ihres Vertrauens gehen, jetzt nicht unbedingt zum Discounter, sondern in den Supermarkt Ihres Vertrauens, dann kommen Sie meistens vorne rein und dann wird Ihnen was gekocht. Oder Sie kriegen eine kleine Speise oder Sie dürfen was kosten. Das machen Sie dann. Lecker. Und dann bückt der Verkäufer sich und sagt, wollen Sie es nicht gleich mitnehmen? Und die meisten von uns, nicht alle, die meisten von uns können dann leider nicht Nein sagen. Na gut, wo war nochmal das nächste Regal? Wenn Sie das nicht machen wollen, wenn Sie das schlecht aushalten können, wenn Sie in dieser Reziprozitätsfalle stecken oder Regel stecken, gehen Sie einfach ganz straight dran vorbei. Genau, dann passiert Ihnen das nicht. Das kann man auch anders nennen. Also wenn wir jetzt wieder einen Chef haben, der sich so ein bisschen damit auskennt und nicht darauf reinfällt, der könnte auch genauso gut sagen, nee, Mädel, so funktioniert das nicht. Was er dann aber vielleicht vergessen hat, das ist die sogenannte Door-in-the-Face-Taktik. Das heißt, eigentlich hat Anna ein absolut unverschämte Regel gesetzt und will jetzt was Unverschämtes durchdrücken. Was er aber macht oder was Anna gemacht hat, wenn sie das macht, wenn wir etwas Unverschämtes fordern, dann kriegen wir meistens etwas, was drunter liegt, aber es ist immer noch mehr als das, was wir eigentlich bekommen hätten. Das heißt, sie bekommt vielleicht 1, 2, 3 Tage Sonderurlaub, nicht so viel, wie sie wollte, aber sie bekommt ihn. Warum habe ich Ihnen jetzt das vorgestellt? Also wir hören es in der Presse unter anderem als Denkfehler, sind halt Effekte wirklich, die regelmäßig auftreten, einer von vielen. Ich zeige Ihnen nachher noch ein Buch, wenn Sie Lust haben, mal nachzulesen wollen. Die haben 200 davon gesammelt. Es gibt so einige, die wirklich gut untersucht sind. Alltagspsychologie. Wie gesagt, die Frage ist, ist das, was wir Psychologen eigentlich immer gestellt bekommen, ist, wofür brauchen wir euch denn eigentlich? Das haben wir doch sowieso schon gewusst. Ja, ist auch meistens so. Wir bestätigen Dinge, die wir vorher schon gewusst haben. Weil wir aufgrund unserer des Alltags, der uns umgibt, in der Alltagsbewältigung, unglaublich viel Wissen haben, brauchen, um zu bestehen. Zum Beispiel Dinge, wenn ich sie fallen lasse, fallen nach unten. Wenn ich zum Bäcker gehe, das sei denn, Sie nehmen hier so einen heliumgefüllten Luftballon. Wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brot kaufe, sollte ich es vielleicht bezahlen, bevor ich den Laden verlasse. Nicht alle Menschen sind freundlich und harmlos. Das sind Regeln, die uns helfen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, um diese enorme Umwelt mit all ihren Reizen zu bewältigen, mit den vielen, vielen Menschen, mit den vielen, vielen Signalen, brauchen wir einfache Heuristiken. Das Problem dabei ist, wir prüfen die nicht. Wir nehmen die als gegeben hin. Eine Erfahrung reicht manchmal, um für immer einen Anker zu setzen, um für immer zum Beispiel eine Personengruppe zu verurteilen. Erst wenn Sie eine gegenteilige Erfahrung machen, könnte es sein, dass Sie Ihre Meinung oder Ihre Einstellung ändern. Und selbst dann könnte es immer noch sein, dass Sie sagen, na, die Ausnahme. Normalerweise ist das. Und das ist das Problem bei der Alltagspsychologie. Das andere ist, dass wir die sehr, sehr früh erwerben. Das heißt, die sind sehr, sehr früh verankert. Zum Beispiel, wenn ich weine, kommt Mama. Und wenn ich im Supermarkt weine, dann kriege ich vielleicht auch manchmal ein Eis. Und wenn ich dir was gebe, was abgebe, dann kriege ich manchmal sogar was zurück. Das fängt sehr, sehr früh an. Und das Problem bei diesen Alltagshypothesen ist, dass die in sich geschlossen sind. Da gibt es immer eine Erklärung für, weil wir neigen übrigens dazu. Wir erklären immer alles. Und es sind nicht widerlegbare Gedankengebäude. Am bekanntesten sind diese berühmten Verschwörungstheorien. Der Tod von Diana ist eine. Also wer daran glaubt, glaubt daran. Da können Sie nicht viel machen. Da können Sie Fakten hinlegen ohne Ende. Diana war nicht schwanger, es ist nachgewiesen. Der Fahrer war betrunken, es ist nachgewiesen. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, Diana ist ermordet worden. Es war kein Unfall. Die Alltagstheorien, die beruhen nämlich auf unsystematischen und verzerrten Ausfallen von Situationen. Das heißt, ich nehme das wahr, was ich gerade wahrnehme und was ich gerade wahrnehmen möchte. Und das ist etwas, was tatsächlich, wir nehmen nur wahr, was wir wahrnehmen möchten. So sind wir strukturiert. Das sind nämlich unsere Motive, die uns leiten. Das ist immer das, wo wir von Motivation sprechen. Motivation leitet unsere Wahrnehmung. Noch etwas. Nur weil Sie das so wahrnehmen, heißt das nicht, dass die Person, die gerade neben Ihnen sitzt, das hundertprozentig genauso wahrnimmt. Weil Wahrnehmung ist nämlich sehr subjektiv und sehr interindividuell. Die Prozesse laufen alle gleich ab. Das, was am Ende rauskommt, hängt ganz stark davon ab, was Sie vorher erlebt haben. Wir hatten es eben mit den Bildern. Wenn ich zum Beispiel noch nie eine Gondel aus Venedig gesehen habe, dann weiß ich nicht, was das ist. Wenn ich mein Leben lang im Urwald gewohnt habe und plötzlich in Berlin abgesetzt werde und wieder nach Hause finden soll, dann werden Sie sich gepflegt in die Hose machen, und zwar ganz gewaltig. Weil Sie wissen überhaupt nicht, was da gerade passiert. Sie können nicht einmal die Straße überqueren, weil es gibt in Ihrem Urwald nichts, was macht. Sie kommen da nicht drüber. Das heißt, das eine ist, was habe ich bisher gelernt? Das andere ist, was möchte ich denn eigentlich wahrnehmen? Dann kommt dazu, dass diese falschen Annahmen dann auch unsere Handlungen beeinflussen. Das heißt, ich handle auch ständig danach. Und damit bestätigen Sie sich natürlich immer wieder. Auch ganz berühmt um das Self-Fulfilling Prophecy. Also wenn ich ich erwarte es und dann passiert genau das, was ich erwarte. Das liegt übrigens daran, das hat man auch gut untersucht, weil ich mich genauso verhalte, dass das passiert. Wenn ich davon ausgehe, dass mich jemand nicht mag, dann bin ich vielleicht selber gerade so ein bisschen abweisend. Dann könnte es tatsächlich passieren, dass die Person mich nicht mag. Und das andere ist, dass wir grundsätzlich auch dazu neigen, im Nachhinein immer eine Erklärung zu haben. Ich habe genau gewusst, dass das so ist und dass das so passiert. Völlig unerheblich, ob das, wenn wir es empirisch oder statistisch beobachten, tatsächlich zusammenhängt. Wir erklären es so, ich habe es gewusst. Weil wir Menschen sind einfach so, wir können nicht damit leben, wenn es keine Erklärung gibt. Nennen Sie mir eine Spezies, die ständig danach fragt, was passiert nach dem Tod? Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Oder war es doch die Henne oder das Ei? Oder gibt es da draußen im Weltall noch Außerirdische? Ich glaube, wir haben jede Menge andere Probleme. Wir kennen auch nicht mal unseren eigenen Ozean, aber wir müssen in die Sterne reisen. Wir müssen einfach wissen, was passiert. Wir müssen einfach wissen, woher es kommt. Und wir müssen einfach wissen, warum hat der mich jetzt gerade so komisch angeguckt. Sie könnten sich auch gar keine Gedanken drüber machen. Sie tun es aber in der Regel. Und Sie haben auch ganz schnell eine Erklärung parat. Wenn Sie selbstwertdienlich sind, der hat einen schlechten Tag. Wenn Sie jemand sind, der so ein bisschen unsicher ist, habe ich gerade einen Fleck auf der Hose. Warum jetzt die Psychologie? Wir Psychologen sind A, auch Menschen. Das heißt, wir wollen wissen, wie wir selber funktionieren und wie andere funktionieren. Darum geht es. Wir wollen beobachten und wir wollen beschreiben und wir wollen vorhersagen können. Nicht zu verwechseln mit Manipulation. Wir wollen vorhersagen können. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass ich sage, wenn Sie das und das tun, hat das die und die Konsequenz. Zum Beispiel, wenn ich rauche, das machen auch die Mediziner, nicht nur die Mediziner, sondern auch die Psychologen, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit krank im Laufe Ihres Lebens. Genauso, wenn Sie andere ungesunde Substanzen zu sich nehmen. Das bedeutet aber auch, dass wir Psychologen Theorien aus dem Alltag entnehmen und sie prüfen. Ein Beispiel ist, ich kommuniziere gerade mit Ihnen. Und zwar nicht nur sachlich, sondern wie Sie sehen, bewege ich ständig meine Hände. Ich laufe hier hin und her, ich schaue Sie an. Das nennen wir nonverbale Kommunikation. Das kennen Sie. Da müssen Sie jetzt nicht nach Hause gehen und dann erstmal den Duden hervorhalten und ein Handbuch hervorhalten. Was hat die nochmal gemacht? Die hat nach rechts und nach links und nach oben und nach unten geguckt. Jetzt macht sie mit den Händen so komisch. Nein, das wissen wir einfach, wie das funktioniert. Brauchen wir nicht. Was wir Psychologen aber machen, wir fragen uns dann, wie funktioniert das genau? Ab wann ist ein Blick zum Beispiel aggressiv? Also wenn ich Sie ganz lange anschaue, dann können Sie am Anfang denken, das ist Sympathie. Wenn ich noch länger mache, dann fangen Sie an, nervös zu werden. Also ab wann ist ein Blick, der vorher Intimität und Anziehung signalisiert hat, plötzlich Aggression? Das andere, was Sie auch kennen, ist, also das hat man sich genauer angeschaut, was passiert, wenn ich das denn nicht möchte. Wir wohnen in Berlin. Wenn Sie nachher in die U-Bahn einsteigen und die voll ist, dann werden Sie nicht da so reingehen. Sie werden wahrscheinlich so reingehen und heute meistens ja aber angucken, wenn Sie die anderen nicht. Das heißt, Sie schaffen auf eine andere Art und Weise Distanz. Und das ist etwas, was man sich sehr genau anguckt hat. Eine andere Frage, die man auch versucht hat zu klären, zum Beispiel das Ausdrücken von Emotionen. Ist das bei allen Kulturen gleich oder gibt es da Unterschiede? Wenn jemand traurig ist, sieht es dann in Neupapua-Guinea anders aus oder in Brasilien anders aus als in Deutschland oder sieht es gleich aus? Wenn jemand lacht, sieht es gleich aus oder ist es woanders anders? Die Antwort ist übrigens, wir haben Basisemotionen, die sind überall gleich. Die sind offensichtlich genetisch in uns verankert, wie wir sie ausdrücken. Und die Psychologie, die macht das halt mittels verschiedener Methoden. Das heißt, einmal versuchen wir dieses implizite Wissen, was wir alle haben, explizit zu machen. Also für jeden zugänglich zu machen, dass es jeder benutzen kann und dass wir darüber reflektieren können. Zum Beispiel mit dem Einstieg, wenn Sie Vorurteile gegenüber Psychologen haben, dann sollten Sie die vielleicht nochmal prüfen. Wie machen wir das? Auf verschiedene Art und Weise. Also wir versuchen halt kritisch zu prüfen, wir gehen methodisch kontrolliert vor und wir machen das auf der Basis von fachlichem Hintergrundwissen. Ziel ist dabei die Sammlung von Tatsachenwissen und die Erforschung von Gesetzmäßigkeiten. Ich habe hier nochmal ein Bild mitgebracht, weil es ganz viel wieder durch die Presse gegangen ist und weil das Ü-Ei das momentan auch verwendet. Die Kinder haben, glaube ich, ich gucke selten Fernsehen, aber ich glaube, mir momentan nicht wieder so einen Spot, wo die vor diesem Ei sitzen müssen und warten müssen. Sie dürfen es nicht machen, sie dürfen es nicht aufmachen. Das Gleiche hat übrigens ein Entwicklungspsychologe mit Kindern gemacht, der hat die vor Marshmallows gesetzt und dann hat der gemeine Kerl doch echt den Raum verlassen und hat denen vorher gesagt, ich gehe jetzt mal kurz was holen. Ich stell dir hier ein Marshmallow hin. Wenn du es schaffst, den nicht zu essen, bis ich wiederkomme, bekommst du einen zweiten. Oder so ein Schokotopping drauf, das durften sie sich aussuchen, was dann damit passiert. Und dann ist er rausgegangen, unterschiedlich lange. Und dann gab es Kinder. Kommt er wieder, Marshmallow weg. Und dann gab es Kinder. Ach, ich leg mich jetzt einfach hin und schlafe. Das hat übrigens tatsächlich, haben das Kinder gemacht. Also für eine Strategie, schlaf dann einfach ein, bis der wiederkommt. Das heißt, offensichtlich ist es in unseren Anlagen unterschiedlich, wie gut wir warten können. Wo das jetzt herkommt, ist es eine Anlage, ist es eine Entwicklungs- oder eine Erziehungsgeschichte oder eine Kulturgeschichte. Das ist etwas, was man immer auch noch prüft. Also mittlerweile wissen wir, dass es eine Kombination aus beiden ist. Was man dann aber zufällig auch herausgefunden hat, man hat von den gleichen Kindern Daten bekommen. Nämlich darüber, wie erfolgreich sie im Berufsleben waren. Und Überraschung, die, die warten konnten, waren erfolgreicher als die, die nicht warten konnten. Und das war ein interessantes Ergebnis. Und das ist ein Ergebnis, weil man, das nennen wir Langzeitstudien, was wir dann systematisch herstellen können. Und wenn wir in der Lage sind, das zu replizieren, dann können wir beweisen, dass es offensichtlich in einer bestimmten Kultur unter bestimmten Bedingungen, das sind immer die Einschränkungen, die wir dann leider haben, eine Persönlichkeitsdisposition gibt, so nennen wir das, also einen Persönlichkeitszug, der uns befähigt zu warten. Und diejenigen, die besser warten können, sind erfolgreicher im Beruf als diejenigen, die nicht so gut ihre Bedürfnisse aufschieben können. Da denke ich immer, bei mir wäre es egal gewesen, Marshmallow interessiert mich nicht, aber wehe, der hätte mir Schokolade vor die Nase gelegt. Was Sie sich jetzt vorstellen können, das war zum Beispiel etwas, was man mit den Kindern gemacht hat. Das war in der Umgebung, also wie machen wir das? Wir machen das einmal mit Beobachtung. Das heißt, man hat die Kinder mit einer Kamera beobachtet oder durch die Einwegscheibe beobachtet. Eine andere Methode, die wir häufig einwenden, also mit am häufigsten ist, wir stellen ihnen einfach Fragen. Das heißt, wir legen ihnen einen strukturierten, systematischen Fragebogen vor die Nase und die kreuzen sie dann runter. Übrigens, wenn sie mal einen psychologischen Fragebogen kriegen, sage ich immer wieder, denken Sie nicht drüber nach, kreuzen Sie einfach an, weil Sie wissen nicht, wohin die Reise geht am Ende, wenn der Fragebogen ausgewertet wird. Aber Sie sollten lesen, weil wenn Sie es nicht lesen, sondern einfach nur runterkreuzen, finden wir das auch raus. Da haben wir uns nämlich ganz viel Gedanken drüber gemacht. Wir könnten es aber auch anders machen, wir können auch einfach hingehen und sie interviewen. Wir können sie einfach interviewen, was ist denn für sie Kompetenz, was ist denn für sie soziale Kompetenz. Das wäre auch eine Methode, dass ich sie einfach frage, was bedeutet das für sie und schaue, ob das für alle gleich ist oder ob es da Unterschiede gibt. Was wir auch machen, das ist auch sehr, sehr bekannt, heutzutage setzen wir den Leuten nicht mehr diese Hauben auf mit der EEG-Abnahme, sondern heutzutage, das ist sehr kostenintensiv, das wird also nicht für alle Studien gemacht, schieben wir die Leute in den Scanner. Das heißt, wir schauen sozusagen, welche Hirnareale werden wann aktiviert. Früher haben wir halt nur die elektrischen Signale über die Kopfoberfläche aufgenommen. Heute können wir sehr differenziert danach gucken mit den neuen Messverfahren. Das ist ein klassisches psychologisches Labor. Das sind immer noch die Spannenden, die Unspannenden. Da finden Sie 20 Computer nebeneinander. Sieht erstmal nicht spannend aus, aber de facto ist, durch diese Entwicklung der Computertechnologie sind wir in der Lage, unzählig viele Simulationsverfahren zu erstellen. Und dann zu schauen, was machen sie, wie reagieren sie. Also für uns war das ein Riesenzugewinn, dass also die Technik sich so weiterentwickelt hat. Dann habe ich Ihnen noch was Klassisches mitgemacht. Das hat ja jetzt bisher alles so im Labor stattgefunden. Also beim Interview gehe ich vielleicht auch noch zu jemandem hin. Aber wir wollen auch wissen, was passiert da reell draußen. Da manchmal gibt es so Situationen, die können wir im Labor nicht herstellen. Das funktioniert nicht. Das ist dann sogenannte Feldforschung. Dann gehen wir ins Feld und hier sehen Sie ein Foto von einer der ältesten Feldforschungen aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Das war um das Jahr 1926 bis 1929. Das sind Relaisstationen der Hawthorne-Werke und der Forscher hieß damals Mayo. Das ist einfach beobachtet worden, wie funktionieren die Gruppen einmal unter Beleuchtung und vor allen Dingen hat die Leistung, die sie abliefern, die Relais, die sie bestückt haben, eventuell was mit Gruppenprozessen zu tun. Es war damals ein Riesenexperiment, hat ganz viel angestoßen, aber es ist auch eine Methode. Das heißt, wir gehen direkt ins Feld und entweder manipulieren, sage ich mal, das ist, so nennen wir das, die Variable manipulieren wir, die verändern wir systematisch, um dann zu schauen, was passiert denn, was kommt da hinten raus. Aber da gibt es auch eine Ethikkommission, keine Angst, wir machen nicht einfach alles, sondern es guckt immer jemand drauf, was wir machen. Und was wir dann da machen am Ende ist, das ist immer das, was die meisten nicht wissen, ich habe es extra klein gemacht, tatsächlich ist es der Riesenpunkt überhaupt in der Psychologie. Wir erstellen Statistiken, ellenlange Statistiken, über die wir dann Aussagen treffen können, wie denn Zusammenhänge sind, wie Vorhersagen funktionieren, was kann ich denn vorhersagen, welche Grenzen habe ich nicht, wissen die meisten nicht. Wer Psychologie studiert, muss eigentlich ziemlich gut in Mathe sein. In diesem Sinne, Katzen fallen immer auf die Pfoten, auf die Beine, Marmeladenbrote immer auf die Marmeladenseite. Was wäre also interessanter, als ein Marmeladenbrot auf eine Katze zu schnallen? Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen Dank.
Nicole Torjus war das, Wirtschafts- und Sozialpsychologin und Dozentin an der FU Berlin und an der GOBS German Open Business School. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften im Juni 2013 hat sie Interessierten einen kleinen Einblick gegeben, wie Alltagswissen und wissenschaftliche Psychologie zusammenhängen.
D-Radio Wissen. Hörsaal.